Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und auch heute sprechen wir natürlich über den Eskapismus und zwar denjenigen, der sich mit der Folklore vereint. Ich weiß selber noch nicht so genau, über was wir reden, weil wir haben heute so ein bisschen ein Mystery-Thema. Also ich habe etwas mitgebracht, was ich dem Jo vorstelle und der Jo hat etwas mitgebracht, das er mir vorstellen wird. Der Jo wird den Anfang machen, aber ich kann schon mal meins so ein bisschen anteasern. Es geht um österreichische Folklore. Wir haben ja letztes Mal am Ende von Godzilla noch drüber geredet. Was wäre denn, wie war das? Keine Ahnung, was würde denn dem Godzilla begegnen, wenn wir in Österreich wären? Oder was ist der österreichische Godzilla? Und wir haben dann, glaube ich, über Perchten und derlei gesprochen. Und das könnte heute Thema werden.
Nein, du hast ja das Geheimnis gelüftet.
Ja. Genau, ich habe das Geheimnis gerüftet, was der österreichische Godzilla ist. Wobei, ich glaube, unsere Antwort war dann der Nikolaus, gell?
Ich kann mich nicht erinnern.
Der Nikolaus so wird nicht vorkommen, das kann ich auch schon verraten.
Okay.
Aber es wird ein Game sein und es geht um Perchten und in Österreich, also vielleicht kann sich's die ein oder andere Person schon vorstellen, was das wird. Ja. Aber jo, ich würde jetzt mal dir die Bühne bereiten und dich darauf bitten.
Ja, also bevor, ich habe noch eine Ankündigung zu machen, bevor wir da loslegen mit unseren folkloristischen Eskapoden. ich habe heute am Weg in die Arbeit den Lichtspielcast gehört, falls du den kennst.
Das ist immer etwas Gutes, was man tun kann am Weg in die Arbeit oder auch bei sämtlichen anderen Gelegenheiten. Keine Ahnung, Trauungen, vielleicht nicht unbedingt Beerdigungen, aber sonst kann man dann fast immer horchen.
Ja, voll. Und ich persönlich mag immer besonders gern den Teil, bevor das Hauptthema kommt, weil beim Hauptthema spoilert sie mir zu viel, dass ich ihn meistens noch nicht kenne, drum tricht er dann ab.
Eine Lüge, wir spoilen nie was, aber. Oder wenn, dann kündigen wir es an.
Ja, aber drum habe ich halt Twisters mir nicht angehört.
Aha, okay.
Aber genau, Twisters ist das Thema das der Folge gewesen, die ich gehört habe.
Yep.
Aber den Teil vorher. Und da habt ihr über Twister geredet, über dieses Spiel. Und schon beim Hören habe ich mir gedacht, ihr redet euch da ganz gewaltig. Ihr habt es richtig gesagt und habt es euch dann komplett verfahren. Und das wollte ich noch kurz so als Ergänzung auf der Seite auflösen.
Bitte, wir sind immer dankbar über Feedback zur Show, ja.
East Coast Transmedia, wir erinnern uns, das ist die Ergänzung, die das eigentliche Ding erweitert, ohne. Und man kann aber das eigentliche Ding auch hören, ohne dass man die Erweiterung kennt.
Ja. Okay. Also du bist jetzt unsere East Coast Transmedia.
Genau, wir sind jetzt, also Eskapoden ist jetzt das East Coast Transmedia vom Lichtspielcast.
Sehr schön.
Im Kinofilm-Com-Universe.
Genau, und wenn man cool ist, dann macht man immer Lichtspielcast X Eskapoden, oder? Genau, und heute machen wir Eskapismus X Folklore. Aber ich habe gehört, bei Godzilla X Kong ist das X stumm. Da ist es nur Godzilla Kong.
Aha,
bei uns ist es nicht stumm, explizit wird es ausgesprochen.
Du meinst, als würde es den Film nicht geben.
Okay, ich habe ihn eh nicht gesehen, insofern.
Ich werde ihn auch nicht sehen, weil der Trailer ist das vom Grauslichsten, was ich in meinem Leben gesehen habe. auf jeden Fall habt ihr über Twister geredet und ihr habt es ganz richtig begonnen. Ihr habt alles richtig gesagt, nur dann habt ihr das, was ihr gesagt habt, vergessen und euch fair spekuliert.
Ah.
Und ich hab's nämlich dann nachrecherchiert, weil ich mir gedacht habe, ihr habt es doch gerade eh erklärt, warum redet ihr jetzt noch so lange drumherum? Und zwar habt ihr rumspekuliert, dass Party-Twister rauskommen ist und dass ihr habt nicht gewusst, wie man davor mit dieser Drehscheibe, die ist offenbar. Genau, ja.
Genau, weil Party-Twister natürlich war nicht die erste Ausgabe. Es gab davor schon einen Twister.
Genau, Party-Twister ist in den 90ern oder so kommen.
Ich glaube nicht ganz so spät, aber trotzdem, das war dann mit dieser Scheibe, die man kennt, wo man dreht und dann steht da. Okay.
Aber wie ihr völlig richtig gesagt habt, hat Party-Twister die Scheibe als Frisbee gebracht. Die Scheibe hat es natürlich vorher auch gegeben.
Ach so, der Frisbee-Teil war das Innovative.
Du kannst bei Party-Twister die Scheibe halt auch einfach als Frisbee verwenden, wenn du keinen Bock hast auf Punkte, die am Boden rumkugeln.
Okay.
Ich habe nämlich dann extra gegoogelt, die alte Version, die natürlich auch die Scheibe dabei hat, aber halt als Quadrat mit einem Kreis drauf gemalt. Und das Party-Twister kommt halt in seinem Stoff, in seinem Tragtasche.
Genau, das haben wir erwähnt.
Dass man es mit zum Strand nehmen kann und da ist das Drehteil halt auf einer Frisbee drauf.
Oh,
ja, das wollte ich aufklären, weil ihr habt es ja richtig gesagt, nur ihr habt euch dann irgendwie in Spekulationen verrannt.
nie gut, wenn man nicht weiß, wovon man redet.
Ihr habt es gesagt, dass es auf einer dass die Scheibe auf einer Frisbee ist, habt es daraus aber geschlossen, dass es vorher keine Scheibe gegeben hat.
Genau. Ja, der Dennis hat ja, glaube ich, die Wikipedia zitiert. Okay. Ja. Na gut, danke für die Aufklärung, Jo. Damit ist ein Mysterium weniger in dieser Welt.
Gut, und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich quasi mit meinem Ausflug anfangen?
Das würde ich dir gerne anbieten, ja, weil ich bin jetzt auch sehr gespannt, was du überhaupt mitgebracht hast.
Ich werde dir mal die Steam-Zusammenfassung lesen und beziehungsweise bevor ich damit anfange, sage ich noch, dass ich eine Odyssee hingelegt habe, bis ich da hinkommen bin. Weil ich wollte eigentlich, wir haben ja gesagt, wir wollen was Folkloristisches, irgendwie mythologisch sowas machen. Dann habe ich mir gedacht, ich kann mich nicht entscheiden zwischen verschiedenen Sachen. Falls wir dieses Format wiederholen, werde ich vielleicht das eine oder andere Spiel von diesem Stapel noch abarbeiten. Darum sage ich es jetzt nicht. Aber dann habe ich einfach mal einen Pile of Shame angeschaut und das allererste Spiel da drauf war Abyss Odyssey.
Okay.
Das ist ein 2D Pack and Slay, Jump'n'Run, was auch immer. Und der Stil ist so ein bisschen Jugendstil-Mucher-mäßig.
Okay.
Schaut super schön aus und es spielt in Chile und ist voller chilenischer Mythologie. Ich habe es genau 3 Sekunden gespielt. Es hat geruckelt wie Sau, was nicht an meinem Rechner liegt. Dann habe ich es wütend geragequittet und mir was Neues gesucht.
Okay. Es liegt nicht an meinem Rechner, weil der Rechner kann sonst, keine Ahnung, Cyberpunks mit Raytracing. Ja,
ich habe dann extra nochmal, wie hat das geheißen, Necromunda, so ein geiler Warhammer-Shooter, also im Prinzip Doom mit Warhammer. Also sehr schnell und 3D. Eingelegt und das problemlos gespielt und dann haben wir gedacht, na, dieses alte 2D-Ding von vor 5 Jahren ist einfach scheiße portiert oder so.
Okay, naja. Aber es klingt sehr cool. Mucher, Jugendstil-Style, wie hieß das nochmal?
Nur falls Abyss jemand.
Abyss Odyssey, also Abgrund Odyssey.
Genau.
Okay. Cool.
Ja, also das hätte ich gern vorgestellt, einfach auch um meinen Pile of Shame von 1780 Spiele auf 1779 zu reduzieren. Aber ja. Stattdessen, ich verlese jetzt die Steam-Beschreibung und du ratest, was es sein könnte oder in welche Richtung es gehen könnte.
Okay.
Erlebe ein nervenaufreibendes Adventure im Lovecraftschen Stil, das mit moderner Grafik und zeitgemäßem Gameplay von Grund auf neu entwickelt wurde.
Du hast mich ja blind abstimmen lassen von deinem Pile.
Ja.
Und hast irgendwie so Hints gedroppt. Und ich dachte ja, ob es Dredge ist, aber das klingt jetzt nicht nach Dredge.
Ja, aber Dredge ist eigentlich auch ein bisschen Lovecraft.
Ja, oder? Ja, deswegen dachte ich das ja. Aber ich habe keine Ahnung, nein.
Es ist Sherlock Holmes The Awakened.
Sherlock Holmes und Lovecraft.
Genau.
Sherlock Holmes ex Lovecraft.
Ex Lovecraft. Und ich finde diese Kombination sehr spannend eigentlich.
Ja, also, das klingt spannend.
Ich erwähne das Spiel, also ich habe mit einem Arbeitskollegen, der sehr gerne Adventures spielt, Der hat irgendwie gesagt, ja, die Sherlock Holmes sind so cool. Und ich habe mir dann so gedacht, Adventures und ich, das sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Und es war auch in dem Fall so. Das kann ich gleich vorweg teasen, dass ich ohne Walkthrough einfach keine 3 Meter weit komme in dem Spiel. Was ein bisschen frustrierend ist, weil ich mir dann sehr dumm vorkomme, während ich den sehr klugen Sherlock spiele. Aber ja, also rein prinzipiell sind wir halt, ich weiß jetzt nicht die genaue Jahreszahl, rund um 1900. Vielleicht ein bisschen früher noch.
Okay. Ist der nicht immer in viktorianischen Zeitalter?
Ja, irgend sowas.
Also ja, okay. Bisschen früher dann, ja.
Bisschen früher noch.
Wobei die Viktoria, die ist ja sehr alt geworden, also keine Ahnung, wie lange das viktorianische Zeitalter gegangen ist.
Es gibt im Spiel noch keine Autos, zumindest habe ich noch keine gesehen, es tun alle mit Kutschen rum, aber es stehen schon so Dampfmaschinen-Dinger rum.
Mhm.
Genau, also es ist eigentlich ein 3D-Adventure, also du rennst halt wirklich durch 3D-Levels. Es ist nicht wirklich Open World, aber mit relativ großen Arealen, in denen man sich auch sehr schnell verlauft. Die sind, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr, sehr stimmungsvoll gestaltet. Also es ist wirklich, die Welt wirkt lebendig. Das ist nicht so, wie es zum Beispiel irgendwie oft irgendwie Starfield oder so vorgeworfen wird, dass die Leute halt da im Kreis stehen und darauf warten, dass du sie anquatscht, sondern die gehen halt da wirklich auf und ab oder stehen vom Blumengeschäft oder plaudern. Okay. Also die Welt wirkt wirklich lebendig und es regnet manchmal und es ist, wenn du gegen Seth laufst, das hat mir ganz besonders gut gefallen, dann wackeln die und die Vase am Tisch fällt um, wenn du dagegen rennst und so.
Nice. Das ist alles der Open-World-Teil, also da ist das Wetter dann einigermaßen dynamisch sogar.
Nein, das Wetter ist nicht dynamisch.
Okay.
Also, es ist auch nicht wirklich Open-World, sondern eher so große Areale halt. Aber du bist schon in jedem, also das Spiel ist so untergliedert in Fälle quasi. Und
nach 10 bei Sherlock Holmes,
ja. Ja, und die sind halt in so abgeschlossenen Arealen mehr oder weniger. Und bisher, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte, ist es doch nicht so, dass du irgendwie komplett quer über die Map rennen musst, sondern du hast die Lösungen meistens irgendwie 2, 3 Räume oder eine Seitengasse weiter oder so.
Du hast ja nämlich Metroidvanias, gell, wo man an einer Stelle ankommt, wo man dann den Trippelsprung braucht, den man nicht hat, dann 15 Kilometer nach rechts gehen muss auf der Map, um den Trippelsprung zu kriegen und dann wieder 15 Kilometer nach links geht. Das magst du ja überhaupt nicht, gell?
Also in 2D finde ich es halbwegs okay, in 3D finde ich es nur lästig. Also deswegen finde ich halt auch zum Beispiel God of War, das Neue, einfach nicht mein Spiel.
Okay.
Leider Gottes hat man da bei Sherlock jetzt schon auch, zumindest im letzten Level, das ich gespielt habe, im vorletzten Level, einem Asylum in der Schweiz, das ein bisschen an den Film Cure for Wellness oder wie der geheißen hat,
ja,
erinnert hat.
Habe ich nicht gesehen, aber genau.
Guter, das so. Guter Film.
Ja.
Genau, also so ein bisschen crazy Asylum in den Alpen. Und da hast du irgendwie dann schon recht viel Backtracking gehabt, also dass du dorthin rennst und dann. Und was mich da dann halt, das ist gleich einer der Kritikpunkte und warum ich das Spiel ohne Komplettlösung auch einfach da nicht schmeißen darf. Du findest halt irgendwo Details, schaust dir das an und siehst, oh, Rohre. Dann rennst du irgendwie, die kannst du nicht aufheben. Und dann rennst du halt weiter und erst wenn du die richtigen Dialogoptionen irgendwo gesagt hast, heißt es plötzlich, ah, jetzt bräuchte ich das Rohr und dann musst du zurückrennen und die Rohre wiederholen. Mhm. Das nervt mich einfach unglaublich. Also ich würde wirklich ohne Walkthrough würde ich wirklich anstehen, weil ich einfach nicht auf die Idee komme, dass ich nochmal zurück zu den blöden Röhren renne, die ich vorher nicht mitnehmen habe dürfen.
Mhm. Weil in den klassischen Point-and-Click-Adventures war ja so, dass man erstmal alles eingesammelt hat.
Genau. Genau. Und vor allem, das sorgt dann halt für Backtracking, weil ich dann halt durchs halbe Level wieder zurücklaufen muss und dann denke ich mir, das geht mir am Arsch, leckt's mich. Ja. Aber ich bin jetzt schon weiter, als ich eigentlich sein wollte. Ich finde eben diese Mischung aus Lovecraft, der ja eigentlich auch rund um die Zeit spielt, plus minus ein paar Jahre, und Sherlock spannend, weil es einerseits dieselbe Epoche ist, ungefähr, andererseits aber der komplette Gegensatz, weil Sherlock einfach super, super rational und konzentrieren und ich löse alles mit Logik, und Lovecraft halt das genaue Gegenteil. Das ist, übersteigt den menschlichen Verstand und purer Wahnsinn und eben nicht Sherlock. Und darum finde ich diese Kombination sehr gewagt und sehr gelungen. Vielleicht noch kurz, einfach so als Meta-Ebene. Das Spiel ist von Frogwares, einem ukrainischen Studio.
Frogwares?
So,
Frogwares?
Wares mit S, ja, okay.
Frogwares. Ja.
Die halt eben schon, wenn es zu Start, das kommt so ein Disclaimer, ja, bla bla bla, während der Entwicklung ist halt der russische Überfall losgegangen und sie sehen es so ein bisschen als Widerstand quasi, dass sie das Spiel trotzdem weiter und fertig machen und und Support für Ukraine, Slava Ukraini, juhu. Ja, find ich sympathisch, also kriegen sie mich damit, aber gut. Das Spiel fängt an, du bist Sherlock, Watson rennt auch um dich rum, du kannst in dem Spiel Outfits wechseln, du kannst Werte wechseln, du kannst Hüte wechseln. Ich weiß nicht, ob es später noch eine Rolle spielt, bis jetzt hat es erst einmal eine Rolle gespielt, wo du dich verkleiden hast müssen, eben im Asylum.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen kannst du es machen und das ist lustig. Und du ermittelst halt einfach so vor dich hin. Wie üblich ist Sherlock gerade Fahrt, weil er einfach nichts zu tun hat. Oder nichts seinen Intellekt kitzelt. Und dann verschwindet plötzlich der Diener von so einem reichen Typen, von so einem unsympathischen Typen. Und da kann ich erst vielleicht mal das gleich ganz am Anfang, das heißt kein großer Spoiler, ein bisschen erklären, wie die Spielmechanik funktioniert.
Mhm.
Du laufst halt durch diese 3D-Levels, redest mit Leuten, also wie in jedem anderen Spiel auch, drück X für Dialog, kannst dann meistens ein bisschen was auswählen. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Rolle spielt. Ich glaube, in den meisten Fällen spielt es keine Rolle. Oft kannst du die Figuren, mit denen du redest, vorher noch so Sherlock-mäßig analysieren.
So Detective-Vision.
Genau, du fährst mit dem Cursor über die Figur drüber und manche Stellen blinken dann gelb. Dann kannst du das halt anvisieren und dann sagt er hat Ringe unter den Augen. Das heißt, er hat nicht geschlafen.
Okay.
Er hat trockene Lippen, das heißt, er ist nervös, weil er zu wenig trinkt, irgend sowas. Du kriegst halt lauter so Hints. Mhm. Und dann hast du zwei Optionen zur Auswahl, also zwei Interpretationen von den Sachen, die du gefunden hast, und du musst halt sagen, welche die treffende ist.
Mhm.
Also zum Beispiel, er ist gerade frisch verliebt und deswegen nervös, oder er verbirgt etwas und hat Schulden und ist deswegen nervös. Und je nachdem, welche Hints dir halt treffender, zu welchem Motiv erscheinen, kannst du dann halt so einschätzen. Wieder, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen große hat. Ich habe auch kein Feedback im Spiel bis jetzt, ob das richtig oder falsch war.
Was ich das ist schade. Okay.
Und also das, vor allem, weil ich halt die Sherlock, es gibt das irgendwie seit 2002 machen, die Sherlock-Spiele. Vor allem der Vorgänger ist angeblich sehr, sehr gut, Chapter ja. One. Vielleicht Leute, die diese Spiele schon kennen, checken es halt auch. Mich hat die Spielmechanik so völlig unangeleitet echt ein bisschen überfordert.
Okay.
Leute, mit denen du redest, du hast das alles im Menü, du kannst dann im Menü manche von den Sachen, die du rausgefunden hast, highlighten. Und wenn du dann mit Leuten redest, spricht er sie quasi auf dieses Ding an, dann kriegst du wieder andere Antworten.
Aha.
Es ist prinzipiell alles sehr cool, aber ich sag's dazu, es ist ein Spiel, wo du Zeit brauchst. Wenn du es wirklich ohne Komplettlösung lösen willst, heißt es halt einmal einfach 40 Mal im Kreis rennen, alles ausprobieren, jede Dialogoption ausprobieren, neue Facts, also neue Hinweise, die du gefunden hast, wieder zu highlighten, nochmal mit allen Leuten zu reden und so weiter und so fort.
Okay, gibt's bei den Dialogen so ein Fail-State? Also wenn ich ihm jetzt sage, haha, du bist verliebt, dass er dann sagt, was, ich verliebt? Nein, und dann haut er ab und kannst nie wieder mit ihm reden?
Keine Ahnung, also ist bei mir noch nicht passiert. Okay. Ich habe einmal eine Situation gehabt, wo ich quasi im Asylum von einer Wache erwischt worden bin. Da hat sie mich dann einfach in den Raum zurückgesetzt und okay, Hab's nochmal probieren können.
Okay, ja.
Wie es bei Dialogen ist oder ob es ganz am Schluss einfach sagt, du hättest den Fall lösen können, aber leider bist du 40 Mal falsch abgebogen.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Wird
mir auch nicht passieren, weil ich es mit Walkthrough spiele.
Ja. Das, was du jetzt beschrieben hast, das klingt, finde ich, schon immer ziemlich cool, aber es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn die richtige Antwort sozusagen eine 50-50-Chance ist, die ich nicht wirklich erraten kann. Ist das so oder gibt's naheliegende Hinweise, die dann tatsächlich dich auf die richtige Lösung bringen?
Ja, also es ist schon ein bisschen interpretieren. Aber bei den Möglichkeiten, die ich jetzt gehabt habe, hätte man theoretisch schon drauf können und kommen können.
Okay.
Zum Beispiel einmal triffst du eine Frau, die offensichtlich schwanger ist oder im Anfang der Schwangerschaft ist, und dann kannst du halt sagen, sie will es irgendwie noch verheimlichen oder sie weiß es noch nicht.
Mhm.
Also sie weiß es selber noch nicht. Und ich habe dann halt gesagt, sie weiß es selber noch nicht. Und es war halt falsch, und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, eh klar, dass sie das weiß, wenn sie schon ständig aufs Klo rennt und kotzt und so weiter. Naja, das war halt einfach dumm von mir, aber man hätte es wissen können. Ansonsten rennst du halt zu Scenes, wo du dann wieder in diesen Analysemodus wechselst. Das heißt, du hast eine relativ fixe Position, kannst den Cursor ein bisschen bewegen, also du hast das Sichtfeld, das du ein bisschen bewegen kannst, und musst halt wieder so analysieren, was wichtig ist. Je nach Schwierigkeitsgrad wird der Cursor dann gelb, wenn es was ist, was du anschauen kannst.
Mhm.
Bei höheren Schwierigkeitsgraden halt nicht. Also theoretisch könntest du das auch wirklich im Blindflug spielen.
Okay.
Du musst wirklich alles selber finden. Dann weißt halt, okay, in der Szene sind drei Sachen, drei Hinweise, und dann musst du halt so lange schauen, bis du die drei Hinweise gefunden hast. Und dann gibt es manchmal noch so Fokus-Dinger, wo du dich halt so rein fokussieren kannst. Zum Beispiel, du siehst Blutflecken an der Wand, dann kannst du dich halt so rein fokussieren, und dann hast du zum Beispiel drei Optionen, wo du dann so quasi Geistbilder siehst, was passiert ist. Und du musst halt das richtige Bild auswählen, was ist da passiert. Und beim Blut an der Wand ist halt die richtige Lösung. Das ist das Bild, wo irgendeine Wache in dem Kopf gegen die Wand knallt hat oder so.
Also das wäre so die forensische Komponente.
Genau, okay. Und da hast dann halt meistens so fünf oder so in einer Reihe, die jeweils eben aus drei so Bildern oder zwei so Bildern bestehen. Du musst halt die richtige Kombinationskette quasi auswählen und dann sagen, Fall lösen. Und wenn du das falsch hast, haut es dich halt, musst halt wieder neu kombinieren. Und wenn du das richtig hast, dann erklärt dir Sherlock halt, was vorgefallen ist. So ein typischer Armchair-Detective. Erst ist das passiert, dann wurde er dorthin geschleift, dann hat er das gemacht, dann wurde er von den Wachen zusammengeschlagen. Genau, und daraus schließt sich dann, okay, und außerdem war da die Tabakdose, und die zeigt nach in die Schweizer Alpen, und deswegen müssen wir jetzt ins Edelweiß-Asylum in den Schweizer Alpen.
Es ist echt Edelweiß?
Black Edelweiß.
Sehr dramatisch, okay.
Und genau, da wird es dann das erste Mal auch ein bisschen unheimlich. Also es wird tatsächlich einfach auch unheimlich, vor allem in den Zwischensequenzen, die wirklich gut inszeniert sind. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sogar noch weiterspielen werde, auch mit Walkthrough.
Ja.
Weil die echt spannend und cinematisch gut gemacht sind.
Mit moderner Grafik und zeitgemäßem Gameplay?
Genau, also ich weiß nicht, wie zeitgemäß das Gameplay ist, weil ich die letzten 20 Teile nicht gespielt habe, aber die Grafik ist schon ganz hübsch. Also nicht, ich würde sagen, schönes Double-A. Und durchaus stimmungsvoll einfach, also echt fein. Und du findest halt mal so eine Insassin in diesem Asylum, die halt sagt, ja, sie haben mich von Heidi getrennt, und die halt komplett austickt. Und dann findest du halt Heidi in einem Spind, das ist nämlich eine Puppe. Und die ist halt ein bisschen kaputt, und die Insassin hat wichtige Informationen, die sagt sie dir aber nur, wenn du quasi alles zusammen suchst, um Heidi zu reparieren.
Mhm.
Dann suchst du halt Knöpfe und Nägel und halt diverse Materialien, Faden. Und dann repariert sie Heidi. Und Heidi ist dann halt so eine super creepy Puppe. Sie haut einfach so Nägel in den Kopf rein. Also das ist so ein bisschen Hellraiser-mäßig ausschaut, Pinhead-mäßig. Und dann kommt also eine Videosequenz, wo sie quasi Bauch redet mit der Puppe. Und wo es dann immer wieder so auf die Puppe reinzoomt und es ist echt spooky und da sitzt du da so, fuck, lass mich in Ruhe, böse Heidi. ja. Genau, und dann führt dich die Reise halt, also du kommst dann halt so einem Kult irgendwie ein bisschen auf die Spur, die Cthulhu aufwecken wollen. Oder ich weiß es noch nicht, so weit bin ich noch nicht, aber auf jeden Fall geht es halt offensichtlich um Cthulhu, unter anderem, weil der halt auf großen Statuen im Kellergewölbe rumsteht. Und weil auf den Tonbandaufnahmen, die man in der Irrenanstalt sieht, dieser klassische, den ich jetzt nicht wiedergeben kann, Cthulhu-Erweckungsspruch, keine Ahnung, halt aufgezeichnet worden ist und irgendwie wollen die halt offenbar The Old One awakenen. Okay. Deswegen vermutlich der Untertitel.
Jo, du solltest den, glaube ich, auch nicht einfach wiederholen, den Cthulhu-Aufweckspruch, weil sonst wächst du Cthulhu auf.
Ja, also so, wenn ich mir, so wie ich mir die Welt gerade anschaue, wäre das wahrscheinlich nicht das Schlimmste.
Die drittschlimmste Entität auf dieser Welt. Cthulhu.
Ja, so ungefähr. Und wahrscheinlich auch nicht die grausamste und dümmste. naja. Genau, und ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, weil es einerseits echt stimmungsvoll ist und andererseits nervt es mich halt eigentlich, dass ich es mit Walkthrough spielen muss, weil ich einfach keinen Bock auf. Ich habe auch nicht die Nerven dafür, dass ich einfach so lange im Kreis renne, bis ich die Lösung irgendwann finde. Und dann hat es halt bei manchen Szenen, wo ich es ohne Walkthrough versucht habe, einfach, da habe ich halt einfach Details übersehen. Könnte man sagen, ist realistisch und als Sherlock muss ich das Detail natürlich finden. Liegt vielleicht aber halt auch ein bisschen an der Kamera, dass ich halt so ein kleines Detail in der Spielwelt jetzt nicht als wichtigen Hinweis identifiziert habe. Aber das ist genau dasselbe bei Silent Hill zum Beispiel oder so. Ich habe keinen Bock, 70 Mal immer durch denselben Ort zu laufen, bis ich irgendwann mal den Schlüssel, der irgendwo unter einer Mülltonne ganz hinten links liegt, doch noch finde, obwohl ich schon 15 Mal dort geschaut habe und irgendwie halt im falschen Moment X gedrückt habe, sodass es das nicht erkannt hat oder so. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Also ich glaube tatsächlich, dass das Spiel für mich wahrscheinlich sogar als 2D-Adventure besser funktionieren würde, also wo du nicht wirklich so frei durch die Welt rennst, weil ich dann auch immer wieder an Pentiment gedacht habe. Mhm. Auch weil du eben, also das ist noch das letzte Element, das ich jetzt noch nicht erwähnt habe, du findest halt diese ganzen Hinweise dann und die hast du dann in deinem Mind Palace, das heißt, du gehst ins Menü in den Mind Palace und hast da dann, keine Ahnung, 14 verschiedene Items. Also du hast zum Beispiel eben diese Tabakdose gefunden und du hast einen Steckbrief gefunden und du hast außerdem den Polizeibericht gefunden und du hast diese Akten gefunden und außerdem hast du noch eine zertretene Blume gefunden und dieses und jenes. Das hast du alles da drin. Dann hast du außerdem noch irgendwie einen Haufen Zeugenaussagen auch da drin. Und da musst du dann zum Beispiel jetzt drei richtige Sachen kombinieren. Du hast die Frage, wo steckt der Vermisste so und so? Mhm. Und dann musst du halt kombinieren, okay, ich brauche die Vermisstenanzeige, ich brauche den Bericht vom Detektiv und außerdem brauche ich den Fußabdruck, den ich gefunden habe, der offensichtlich von dem Vermissten ist oder so. Dann macht es Mind und dann habe ich die Antwort. Dann steht es, er ist im Verlies. Hm. Oder er ist, die Spur führt in die Schweiz. Und dann kommt halt das nächste Level Schweiz.
Aber das sind die theoretischen Möglichkeiten so groß, dass du mit rumprobieren eigentlich kaum drauf kommst, oder?
Ich habe mich ehrlicherweise noch nicht traut, es komplett falsch zu sagen. Also ich habe schon ein paar Sachen oft falsch kombiniert, die verschwinden dann einfach. Und ich, also dann, das heißt, du hast dann halt weniger zur Auswahl.
Oh, und die kommen dann nicht wieder, wenn du...
Und ich weiß dann nicht, ob ich die dann verloren habe und ob ich sie dann woanders noch bräuchte oder ob es quasi einfach leichter wird dadurch, dass ich halt quasi immer weniger Optionen habe, bis nur noch irgendwann die richtigen übrig bleiben.
Ach so, dass das ein Feature ist eigentlich, okay.
Ich weiß es nicht genau, ich habe mich ehrlicherweise nicht traut und habe dann halt einfach in den Walkthrough geschaut. Ja. Und das finde ich halt schade, also das Spiel zwingt dich halt quasi so zu kombinieren und ich fände es eigentlich besser, wenn das kein Gameplay-Feature wäre, sondern wenn es so wie bei Pentiment außerhalb des Spiels stattfinden würde. Wenn du halt diese ganzen Sachen einfach suchst, und irgendwann fragt dich das Spiel halt, okay, wo ist der jetzt? Und du musst halt außerhalb vom Spiel einfach mit kombiniert haben. Es kann mir von mir was noch anzeigen, alles, was die Leute gesagt haben oder so. Mhm. Aber dass ich halt nicht drei Aussagen irgendwie im Spiel verknüpfen muss, um die richtige Lösung zu finden. Also ich finde, Pentiment ist einfach das bessere Detektivspiel, das mich nicht zwingt, im Spiel Sachen zu kombinieren.
Ja, okay. Ja, ich finde sowas ist immer sehr schwierig für Rätselspiele. Wie soll man sagen? Den User diegetische Handwerkszeug zu geben, dass der seine oder ihre Hinweise, die er schon gefunden hat, auch beieinander halten kann. Weil sonst fängt man dann an, dass man nebenbei noch einen Zettel hat, wo man dann mitschreiben muss und so, was auch seinen Reiz haben kann. Aber wenn du zum Beispiel jetzt, hast du mal Outer Wilds gespielt? Na, warte, wie heißt das?
Nein.
Outer Wilds ist dieses Bounty Hunter Spiel, oder? Ich rede vom Rätsel. The Outer Wild? Ich glaube, The Outer Wild heißt, warte ich schon kurz nach. Weil da hast du nämlich in deinem Raumschiff so ein Board, wo Hinweise auftauchen, sobald du sie gefunden hast. Ja. Sprich, ja, wenn du irgendwie eine Woche später oder ein halbes Jahr später wieder eintauchst, kannst du dir nachschauen, was du schon an Infos gesammelt hast und wie die miteinander zusammenhängen.
Also das finde ich auch völlig legitim. Also es darf ruhig mittracken, die ganzen Sachen, die ich gefunden habe. Ich will nur nicht, dass es aktiv von mir verlangt, drück bei Item X Knopf und drück bei Aussage Y auch Knopf, damit die beiden verknüpft werden.
Okay.
Also ja. Das ist der Punkt, den ich nicht so geschickt gelöst finde. Ich meine, es ist, sag ich mal, mehr Detektiv-Feeling als zum Beispiel jetzt bei Witcher oder bei Batman, wo es wirklich Press X for Detective Mode ist. Und dann tut es halt irgendwie cool, aber im Endeffekt kannst du strunzdumm vom Rechner sitzen oder vor der Konsole und musst genau nichts kombinieren. Außer vielleicht die Grafik so weit rumdrehen, bis dann die Szene halt zusammenpasst. Aber also es passt natürlich zum Sherlock mit seinem Mind Palace und so weiter. Aber das Feature taugt mir irgendwie einfach leider nicht, vor allem weil es zwingt mich irgendwie auch nicht richtig selber zu kombinieren, sondern du hast halt so Aussage vom Polizeichef und Vermisstenzettel und ich denke mal, ja, eins von den beiden wird schon sein. Und dann drücke ich halt und dann war es halt falsch und irgendwie, ja, gibt es mir kein Erfolgserlebnis und das macht auch keinen Spaß. Also das Spiel taugt mir von der Atmosphäre her und die Levels sind schön und es ist super inszeniert, aber das Gameplay per se finde ich eigentlich ein bisschen mühsam.
Okay, also es klingt, was du so erzählst, gleich nach sehr interessanten Mechaniken. So ein Mind Palace kann, glaube ich, richtig cool sein, hängt natürlich von der UI dann ab, aber könnte cool sein, um eben den Überblick zu behalten von allem, was man schon gefunden hat. Aber vielleicht hat man es da noch ein bisschen an der Ausführung. Ne?
Nein, ich glaube auch, dass viele Leute das Spiel durchaus mögen. Also die GameStar hat es zwar mit 75% mehr oder weniger abgestraft.
Oh.
Ich sage ja immer, alles, was unter 80% ist, ist eigentlich durchgefallen in einem Spielemagazin. Aber Steam-Bewertungen sind sehr positiv. Und angeblich ist eben Chapter 1, der Vorgänger, sehr viel besser, weil der halt wirklich Open World ist, also wo du auf einer italienischen Insel einfach Fälle löst. Aber es hat mich halt nicht so angesprochen, weil mich kriegst du halt eher mit Tentakeln und Lovecraft.
Also die anderen Teile von Sherlock Holmes sind weniger Cthulhu.
Ja, also die machen eben seit 2002 diese Spiele. Es hat 2007 schon eins gegeben, das The Awakened geheißen hat. Und deswegen ist es jetzt eben quasi jetzt neu mit erneutem Gameplay und super cool und zeitgemäßer Grafik. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass es vor dem 2007er auch schon irgendwie 1989 ein Text-Adventure oder zumindest ein sehr pixeliges Adventure gegeben hat, das auch Sherlock The Awakened geheißen hat.
Okay.
Also die Idee ist nicht ganz neu, das zu kombinieren.
Ja, Sherlock Holmes The Awakened, okay.
Was mich jetzt persönlich an der Story einfach noch interessiert, ich bin eben erst ungefähr bei der Hälfte laut Walkthrough, ist, ob es halt tatsächlich Lovecrafty monstermäßig wird oder ob halt rauskommt, das ist halt einfach ein spinnerter Kult, die alle unter Drogen stehen und sich deswegen alles Mögliche einbilden. Da bin ich jetzt noch gespannt. Ich hoffe, dass es einfach wirklich den cleveren Sherlock mit dem Unfassbaren kombiniert. Ja, we will see. Also vielleicht spiele ich es noch weiter. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, weil ich irgendwie auch immer so müde bin am Abend, aber...
Okay, also ob die Magie echt ist, muss ich noch herausstellen.
Ja. Ja, das, also mehr, glaube ich, kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Ja.
Ich bin jetzt gerade so ein bisschen durch die Steam-Seite gegangen. Von den Screenshots und kurzen Snippets, die man sieht, scheint es ja zumindest schon, ich nenne es jetzt mal, unrealistische Szenen zu geben, aber die könnten natürlich auch innere... Wie sagt man da, Traumsequenzen sein oder sonst irgendwas, oder?
Also ich habe jetzt eine Sequenz gehabt, wo Sherlock, man weiß es halt nicht, ist er gerade unter Drogen, ist er betäubt, also hat er Halluzinationen oder ist er tatsächlich in einer fernen Parallelwelt gerade?
Okay.
Man weiß es nicht. Man muss dann in dieser Welt auch irgendwie Rätsel lösen, die sehr unsherlockmäßig sind, also wo er selber einfach auch mit seiner Logik quasi an die Grenzen stoßt und einfach sagt, okay, das kann ja nicht sein, wie kann der Stein pulsieren und leben, das macht alles keinen Sinn, what the fuck, wo bin ich da? Ja. Und warum muss ich in den Abgrund springen, um weiterzukommen? ja, aber es kann halt einfach auch sein, dass das alles nur Einbildung ist, weil er vom Hefepilz vergiftet worden ist. Was weiß ich.
Das mag ich ja eigentlich schon immer ganz gern in so Horrorfilmen, dass nie ganz klar ist, ist das jetzt übernatürlich oder ist es psychosomatisch?
Ja, wenn es richtig cool ist, klären sie sich nicht auf. Das wäre eigentlich auch eine Lösung, die ich auch cool fände. Aber es wird halt auch, und das freut mich halt als Cosmic Horror Fan, dann steht halt wieder in einer Zeitung, dass halt in Massachusetts gerade ein Komet runtergegangen ist, also so ein bisschen Colors, die Farben aus dem Allmäßig und so weiter. Also es gibt dann schon immer wieder so diese Anspielungen. Das,
nett.
Ja.
Sagen wir noch eins, was macht der Watson in dem Ganzen? Rennt er einfach neben dem mit? Oder?
Ich habe ihn teilweise auch schon selber gespielt.
Ah, okay.
Und ansonsten rennt er mit und ist eigentlich sehr der Watson, den man halt kennt. Also so von Selbstzweifeln geplagt und posttraumatischer Störung aus dem Afghanistan-Krieg. Und ja, und er liefert sich gewitzte Dialoge mit dem Sherlock.
Okay. Also, und das Writing ist gut, also das Dialog?
Ich finde es schon, also es...
Oder ist es eher aus dem Buch vielleicht? Keine Ahnung.
ich weiß nicht, aber es ist so wie, ich meine, ich kenne Sherlock ehrlicherweise von den Guy Ritchie-Filmen, die ich jetzt nicht so prickelnd finde, und von den
Benedict Cumberbatch
Sherlocks, die ich zumindest die ersten zwei Staffeln, gut finde. Und das trifft es eigentlich, finde ich, schon gut. Also du hast halt diesen rationalen Sherlock, der sich sehr überlegen vorkommt und das in Watson auch gerne mal spüren lässt. Du hast einen Watson, der aber trotzdem auch gewifft zurückschlägt, wenn Sherlock wieder mal zu frech ist. Also es ist echt schön. Also wenn mich das Gameplay mehr catchen würde, und ich glaube, es ist noch nicht mal das Problem vom Gameplay, sondern dass ich einfach zu doof für Adventures bin. Ich habe diese Adventure-Logik einfach nicht drauf. Oder ich habe auch nicht die Geduld, einfach so lange rumzuprobieren, bis ich halt den bodenlosen Krug-Tarif bei Monkey Island rausgefunden habe. Es gehört halt irgendwie zu dem Genre dazu, dass du halt einfach die Zeit mitbringst, rumzukombinieren, und das dauert mir alles zu lang.
Okay.
Weil ich mir einfach denke, ich habe die Zeit nicht. Ich brauche die Zeit, um Rose About to Die fertig zu schauen und nicht da um 40 Mal im Kreis zu rennen, bis ich die richtige Lösung habe.
Naja. Oder so ein YouTube-Walkthrough anschauen ist dann nicht das, was du haben willst.
Na, auch nicht, wobei ich mir schon überlegt habe, ob ich mir einfach die Zwischensequenzen jetzt noch bis zum Ende anschauen soll.
Weil die so cool inszeniert sind.
Ja.
Na, okay.
Gut.
Also dann sagen wir nochmal, das war Sherlock Holmes The Awakened, aber das von 2023 und nicht das von vielen, vielen Jahren.
Und eben von mir aus eine Empfehlung, es zu spielen für Leute, die gescheit genug für Adventures sind.
Oder kein Problem damit haben, mit Walkthroughs sowas zu spielen. Was? Hey, jeder.
Ja, ich finde halt, ich habe eigentlich kein Problem mit Walkthroughs. Zum Beispiel Silent Hill oder so habe ich auch mit Walkthrough gespielt. Aber bei Sherlock komme ich mir irgendwie besonders dumm vor, wenn ich es mit Walkthrough spiele.
Okay.
Ja.
Weil das Ermitteln halt Teil des.
Und mein Walkthrough ist von einer Seite namens God is a Geek, falls du kennst.
Nein, könnte ich jetzt nicht bis.
Das wäre eine von den größeren American-Spieleseiten. Und da habe ich mich dann ein bisschen durch die Reviews geklickt. Und da habe ich, glaube ich, auch ein Review zu einem Spiel gefunden, das du vorstellen willst.
Ja, man kann ja das Geheimnis jetzt langsam lüften. Du hast es ja auch erahnen können, Jo, weil wir wollten ja auch nicht, dass wir das selber vorstellen, deswegen habe ich halt so einen Vorschlag gemacht und du hast gesagt, ne, und also beziehungsweise du wolltest es nicht spielen oder kannst es nicht spielen, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Jedenfalls hast du dann einen Gegenvorschlag gemacht, du suchst ja auch was raus und dann machen wir da eine Versus-Folge, eine X-Folge, genau. Das heißt, heute haben wir einmal Sherlock Holmes, die Awakened. Und von mir, ich stelle jetzt vor, Dungeons of Hinterberg.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
Es ist nämlich doppelt schön, weil es ist noch dazu ein österreichisches Spiel.
Genau.
Genau. Also es spielt nicht nur in Österreich, sondern es ist auch von ÖsterreicherInnen gemacht. Von einem kleinen Studio, ich glaube aus Wien, 9 Leute, wenn es wahr ist, die jetzt nur an der Entwicklung beteiligt waren. Natürlich im Backoffice und Publishing und so weiter waren dann noch ein paar mehr, aber die reine Entwicklung des Spiels, Microbird Games hat das gemacht.
Kennt man die? Was haben die noch gemacht? Haben die
was gemacht? Das war das Debüt. Oh. Die haben sonst nichts gemacht. Also die sind wohl, ich habe irgendwo auf irgendeiner Website habe ich gelesen, dass das wohl erfahrene EntwicklerInnen sind, aber ich glaube, als Studio Microbird war das erste Spiel.
Cool.
Was es noch viel beeindruckender macht. Also eben kleines Team. Kommt aber nicht daher wie ein Indie-Game. Also ich würde es mindestens mal in der AA ansiedeln. Und auch generell, der Umfang ist ziemlich, ziemlich groß. Ja.
Hast du es durch?
Noch nicht. Also willst du
es durchspielen?
Ich werde es durchspielen, ziemlich sicher. Ich bin gerade in der Grind-Phase vor den letzten Dungeons. Also okay. Ich werde mal ganz kurz erklären, um was es überhaupt geht. Ja.
You lost me at Grind, aber...
Also, sie selber bezeichnen es als Mix aus Action-RPG und Social Sim in den österreichischen Alpen. Ja. Jetzt also sagen Social andere, ich weiß nicht,
Alpen gäbe.
Ich weiß nicht, ob sie das selber unterschrieben oder gesagt haben oder unterschreiben würden, aber ich habe schon öfter wo gelesen, es ist halt Zelda mit Persona. Also RPG im Zelda-Stil, so Breath of the Wild mäßig und Social Sim im Persona-Stil. Wobei ich persönlich sagen muss, Persona habe ich nie gespielt.
Ja, sollte man mal machen, zählt das eins der allerbesten Rollenspiele überhaupt.
Genau. Also um was es geht, man spielt eine gewisse Luisa, die eigentlich in Wien als Anwaltsgehilfin oder so hackelt und halt, wie das so ist, ausgebrannt ist. Ja. Und sie sagt, hey, sie muss jetzt da raus aus diesem Hamsterrad, sie muss jetzt ein Abenteuer erleben und nichts, also da bietet es sich doch an, dass man nach Hinterberg geht, weil dort sind einfach vor 3 Jahren, glaube ich, sagt das Spiel, Dungeons aufgetaucht. 25 Dungeons sind dort aufgetaucht. Man weiß nicht warum, da ist eine Magie einfach plötzlich aufgetaucht und hat diese Dungeons mitgebracht. Und man kann da in die Dungeons reingehen und quasi wie, keine Ahnung, in einem Escape Room oder so kann man sich dann durch die Dungeons durchschnetzeln und das ist der neue Wirtschaftszweig dieser Region.
Das finde ich nicht mal unrealistisch. Genauso wird es nämlich ablaufen.
Anscheinend ist natürlich schon ein bisschen gefährlich, weil diese Dungeons auch von diversesten Monstern bevölkert sind. Aber es ist, ich sag mal, ungefähr so, wie man, glaube ich, auf eine Go-Kart-Bahn fährt oder, keine Ahnung, oder Skifahren geht, ja, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, vor allem wenn man dann eigentlich
also abseits der Pisten ist. Ein kalkulierbares ist Risiko.
Ein kalkulierbares Risiko,
genau. Tourismusverband und der Alpenverein gemeinsam dich da reinlassen.
Richtig, genau. Natürlich musst du dann vielleicht noch den ein oder anderen so einen Einführerkurs, Crashkurs machen oder so, aber der Typ, der das macht, beschwert sich halt auch dauernd, dass die Leute irgendwie schon angesoffen da hinkommen. Und weil das Ganze spielt nicht nur in den österreichischen Alpen, es spielt auch mit diesem Setting. Ja. Du hast eh schon angedeutet, klingt realistisch, dass sowas sofort in eine touristische Ware irgendwie verpackt wird und das ist genau das Thema. Ja. Also Hinterberg war früher halt so ein Kurort oder sind halt die Leute im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren hingefahren, war halt ein kleines Nest. Und jetzt ist das aufgetaucht und jetzt ist es halt immer noch ein kleines Nest, aber halt voller Touristen. Was macht das mit den Einwohnern? Welche Leute zieht sowas an? Ja, natürlich ein Haufen Influencer, dann Profi-Adventurer sozusagen und alles dazwischen und rundherum.
Mit denen quatscht man dann auch, oder wie?
Genau, und die lernt man halt so nach und nach kennen. Ja. Da gibt es eine, die einfach im Sommer immer verreist und dort so Work and Travel macht, die arbeitet dann am Eisstand, die lernt man kennen und so weiter. Und die betreut aber auch das Kiddyland oben auf dem Berg. Also es gibt generell vier Biome, wenn man so will. Also eins ist ein fiktiver Berg. Also das Ganze ist generell gesagt fiktivisierte Variante von Dörfern, die man so kennt. Also Hallstatt ist so eine fette Inspiration gewesen, aber auch Bad Gastein, wo es halt noch ein bisschen alpiner zugeht und halt alles so dazwischen und keine Ahnung, Gmunden, was wird so, sonst noch so erwähnt. Ja. Also sprich, malerisches, idyllisches Dörfchen, was eigentlich nicht mit zehntausenden täglichen Touristen so gut klarkommt.
Klarkommt, ja.
Einfach aufgrund des kleinen Platzes und dass
wird
dort
das
auch Leute leben.
So ein bisschen solche Probleme?
Ja, durchaus. Also eine der Figuren, mit der man weniger interagiert, aber die immer im Verlauf der Story, wenn man wieder auftaucht, ist halt so die Bürgermeisterin, die sich halt sehr dafür einsetzt, dass man halt Geld macht mit dem Ganzen. Ja. Und das Dorf steht auch gut da durch ihre Führung. Sie hat halt das Dorf so aufgebaut, dass da jetzt sehr viel dran hängt, dass das wirklich auch Geldbringer ist und so weiter. Und dann gibt es halt, keine Ahnung, den Oldschool-Wirt und die einheimischen Teenager.
Das finde
halt
ich zum Beispiel erst ein bisschen unrealistisch, weil in einem Alpendorf gibt es keine Bürgermeisterin. Nur ein Bürgermeister, der Josef heißt.
Ja. Und auf was wollte ich jetzt eigentlich noch raus?
Sorry.
Na, ich weiß eh nicht.
Die Bürgermeisterin und
ja, na, verschiedenste Leute, die man halt so in so einem Alpendorf auch erwartet.
Du bist
genau, die Teenager, die halt auch dort schon immer gewohnt haben sozusagen, schon bevor es die Magie gab, die halt jetzt, und da fühle ich halt mit als jemand, der in Salzburg aufgewachsen ist, die sich halt jetzt über die ganzen Touristenmassen einfach nicht so sehr freuen. Ja? Die halt sagen, schön, dass ihr da seid und unser Dorf sehen wollt, aber irgendwie wäre es auch cool, wenn wir da auch Platz hätten in dem Dorf. Ja? Und nicht alles immer nur darauf ausgerichtet ist, dass den Touristen gut geht und dass wir möglichst viel Geld den Touristen aus der Tasche ziehen und so weiter, genau.
Aber du bist quasi in diesem Dorf, das ist quasi so ein Hub-Ding und von dem aus gehst du in die Dungeons.
Also ganz
so
genau.
Ein bisschen wie das Schloss bei Mario 64.
Oder? Ein bisschen, ja. Also
ich habe Zelda ehrlicherweise nicht gespielt, aber
Zelda ist einfach in einer offenen
Welt, oder?
Genau, da rennst du rum und kannst dann in Dungeons reingehen, die halt so in der Welt sind. Hier ist es tatsächlich so, dass man, ich nenne es jetzt mal ein zweistufiges Hub hat. Also du hast einerseits dieses Dorf und andererseits kannst du von dem Dorf aus in diese vier Biome fahren. Das Ganze rennt aber so ab, dass jeder Tag in zwei Phasen eingeteilt ist. Mhm. Also der tagsüber gehst du eben in eines dieser vier Biome, da fährst du mit dem Bus hin und verbringst dann dort deinen Tag. Also sprich, du bist dann zum Beispiel auf dem, wie heißt der Kolm jetzt wieder?
Ja, was sind denn die vier Biome?
Ja, genau, ich sag's mal ganz kurz. Ich muss nur kurz meine Notizen finden, weil ich es mir natürlich auch rausschreiben wollte. Genau, also du hast den Doberkogel, das ist so ein, ich sag mal, Berg, aber so ein sommerlicher, wo man wandern gehen kann. Ne? Dann hast du den Hinterwald, wie man schon vermuten kann, ein Waldgebiet, aber auch durchaus hügelig. So ein bisschen, findest du Salzkammer gutmäßig vielleicht. Dann hast du den Kolmstein, das ist so ein Gletscherskigebiet, also wo wirklich auch Schnee liegt. Und den Brünnelsumpf, der halt ein Sumpf ist.
Okay.
Genau. Jedes dieser vier Biome hat dann auch sein eigenes Magiesystem. Also du hast dann immer zwei magische Fähigkeiten. Das eine ist so ein Primary-Effekt sozusagen. Und das zweite ist meistens so ein Effekt, der ein bisschen in die Ferne geht. Also so ein, wenn man es als Angriff verwendet, dann wäre es ein Fernangriff. Ja. Mhm. Weil nämlich die Magie hat zwei Zwecke. Einerseits kann man sich damit in der Welt, wie soll man sagen, Hindernisse aus dem Weg räumen und Rätsel lösen. Und andererseits kannst du sie eben dann im Kampf verwenden.
Okay, also das ist, glaube ich, sehr Zelda-mäßig, oder?
Das ist, genau, sehr Zelda-mäßig. Du kannst nämlich dann, wenn du jetzt auf dem, keine Ahnung, Doberkogel bist, von dort aus, also du kannst da rumrennen, das ist dann so ein bisschen Open-Hub-mäßig und kannst dort dann die Dungeons finden, ja. Die sind natürlich je nach Story verfügbar oder nicht. Oder mal, weißt du, ist dann die Brücke eingestürzt oder sowas. Kannst halt noch nicht drüber. Aber im Großen und Ganzen rennst du im Doberkogel herum. Ist jetzt kein riesiges Gebiet, aber durchaus nett. Und kannst dort findest du dann auch schon ein paar Monster, mit denen du kämpfen kannst oder musst. Findest natürlich ein paar Kisten, die du aufmachen kannst. Und findest dann eben die Dungeons, die du rein kannst. Ja. In den Dungeons ist es dann immer halb Rätsel und Erforschen und dann kommen immer wieder mal Gegnergruppen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, wo du dann auch erst weiter kannst, wenn du die besiegt hast sozusagen.
Ja? Okay, das heißt also quasi arenamäßig, die kommen, die Wände gehen hoch
und
du kommst nicht raus und erst wenn die bekloppt sind, dann...
Ganz genau. Und in manchen Dungeons gibt es dann auch einen Bossfight. Also es gibt nicht sehr viele Bossfights, aber in manchen Dungeons gibt es dann noch einen. Aber der ist dann am Ende des Dungeons natürlich. Ja.
Und ist es schwierigkeitsmäßig machbar?
Schon. Also man kann drei Schwierigkeiten auswählen. Ich spiele es auf der mittleren. Und es ist so, dass die Kämpfe, sage ich mal, im Großen und Ganzen 90% der Kämpfe schaffe ich es beim ersten Mal. Manche brauche ich dann noch einen zweiten oder dritten Versuch, vor allem am Anfang, wo man noch nicht so sich so gut auskennt in den Kampfmechaniken. Die Kämpfer sind generell nicht super komplex, aber auch nicht langweilig oder so. Ja. Sie sind komplex genug, dass es nicht eintönig wird, aber ich komme damit klar. Das heißt, sie sind nicht super kompliziert. Sicher keine Souls-Likes oder so. Ja. Okay, ja. Genau. Also du kannst eben mit diesem Magie, manchmal dir halt Leute vom Hals halten oder die halt beschädigen. Und sonst hast du einfach dein Schwert, mit dem du klassisch schnelle Attacke und langsame Attacke mit mehr Schaden hast. Das Ganze kann, wenn du jetzt dreimal die langsame Attacke hintereinander schaffst, dann ist halt der dritte dann so ein Sprung. Also so ein Mini-Mini-Kombo-System gibt es dann auch noch. Und dann gibt es noch was Cooles, weil das, also das Ganze, was ich jetzt so erzähle, ist, wie gesagt, fühlt sich nicht wirklich indie-mäßig an. Die meisten Systeme sind relativ, haben einen guten Tiefgang. Also du hast nämlich etwas, das nennt sich Angriffsleiter, also Leiter nicht wie, wie die Sprossen, wo du hochsteigst, sondern wie Weiterleiten. Ja. Und das sind ein paar Slots, die du zur Verfügung hast, wo du Spezialattacken sozusagen reingeben kannst. Und so kannst du quasi auf deinen Spielstil oder die Anforderungen an den nächsten Kampf kannst du so ein bisschen steuern, welche Spezialattacken du verwenden willst.
Und das kann ich jederzeit wechseln? Also wenn ich
Nein, das kannst du nur vor dem Kampf wechseln, ja, genau. Okay, und dann muss ich das auch das wieder heißt, aufladen. Und aufladen tust du, indem du die anderen Attacken verwendest, die Standardattacken. Ja.
Aber das heißt, lade ich es vor dem Dungeon? Muss ich das vor dem Dungeon
Nein, vor dem Dungeon oder? Nicht. Also du kannst im Dungeon schon wechseln.
Oh, da ist der Endgegner, jetzt kann ich noch schnell einstellen und dann rein.
Genau, genau. Oder du probierst das, der Endgegner macht dich fertig und du denkst dann, ah, vielleicht sollte ich den und den Angriffsleiter verwenden. Ja.
Und ist der Endgegner, na, das hast du leider schon gespoilert, das ist nicht der Nikolaus.
Noch ist er nicht gekommen, nein. Es gab zum Beispiel mal einen Tatzelwurm, das war einer der Endgegner.
Cool, also.
Der ist dann ganz flink und gräbt sich dann auch ein und so weiter. Da muss man natürlich dann schauen, dass man ihn mit den richtigen, meistens die Endgegner sind dann meistens das Magiesystem, was man sehr viel einsetzen muss oder die Mechaniken dieses Biomes, sagen wir es mal so.
Dass du dann wahrscheinlich mit irgendeinem Push oder was wieder rausholst.
Dass ja, du ja, genau.
Okay, was gibt's noch? Tatzelwurm?
Was gibt's denn noch? Es gibt sehr viele Gegner, so Percht ist einer, der hat so eine fette Keule, dann gibt's etwas, das nennt sich, also sie haben generell, glaube ich, versucht, ziemlich viel aus der Folklore zu heben.
Was ich prinzipiell sehr cool finde.
Was super cool ist, und ich glaube, das meiste ist auch irgendwo entlehnt, so, glaube ich, aber ich kenne die ganzen Viecher nicht, also zum Teil kenne ich nicht mal den Namen, aber es gibt das Pitzel, das ist so ein kleines Männchen mit gelbem Hut, das dürfte echt sein, was halt sonst irgendwie so ein schelmisches Ding ist und der dreht sich halt dann und rauscht dann in dich rein und schlägt dich halt dann. Oder die Hobangors, das ist glaube ich sogar was aus
Hobangors, ja, die gibt's.
Genau, die sind glaub, wenn, kann,
ist die
wenn
nicht mit der wilden Jagd unterwegs?
Das kann gut sein, ja, also so perchtenmäßig und die hat so einen, die haben immer so einen langen Hals, wo dann oben so ein Geißkopf drauf ist. Und der zum Beispiel nimmt diesen, also dieses Monster, steckt diesen Kopf dann in die Erde, so straußenmäßig, und kommt dann irgendwo raus, um dich halt von hinterrücks niederzumähen damit.
Okay.
Genau, und während er natürlich mit dem Kopf in der Erde steckt, kannst du natürlich den Körper verwunden, aber musst halt vor dem Kopf dich in Acht nehmen und so. Also ganz cool gemacht, so Folklore herangezogen und damit halt dann Monster, verschiedene Monstertypen kreiert, ja. Also das ist ganz cool.
Das finde ich sehr cool, erinnert mich auch gerade dran. Es gibt eigentlich so eine richtige Reihe von so eigentlich eher Indie-Spielen, die halt so Folklore eigentlich aufgreifen. Also ich glaube, es gibt einige so Indies, wo du irgendwie irgendwelche Hexen spielst, die dann so in der slawischen Folklore halt irgendwie Zaubertränke brauen oder so.
Ja, ja, ich meine, die ganze Witcher-Geschichte ist ja eigentlich auch Folklore.
Und vor allem in den Büchern, ich glaube, in Witcher 3 kommt es gar nicht so vor, aber in den Büchern kommen ja auch Schneewittchen und die ganzen, also die europäische Folklore, die kommen, oder werden zumindest erwähnt, also er trifft sie nicht, aber er sagt halt, ja, und Schneewittchen, das war ja in Wirklichkeit irgendwie Udi Bitch und also sie reden halt echt über diese europäischen Grimmschen Comicfiguren, Märchenfiguren,
ja.
Also die existieren und die Schöne und das Biest und so weiter, es kommt alles, hat alles Platz in der Witcher-Welt.
Ja, sehr cool, ja.
Plus auch Djinns und diese ganzen Sachen halt.
Voll,
in der Witcher-Welt passt alles rein.
Ja, stimmt. Ist eigentlich eine coole Sache, ja.
Ja, und ich finde das eigentlich sehr cool, dass es das mit österreichischer Folklore gibt. Und
total,
keine Ahnung, ob es diese Sachen jetzt alle gibt, Purzel und Pitzel, keine Ahnung. Ja. Aber es klingt so und selbst wenn es es nicht gibt, ist es plausibel. Und
ja, definitiv. Also du musst, glaube ich, nur genug Täler abklappern, bis du es findest und dann gibt es wirklich.
Da frage ich mich, also ich habe ja eben, wie gesagt, auf God is a Geek tatsächlich ein Review dazu gelesen. Das war eines der letzteren Reviews, die sie gehabt haben. 8 von 10 haben die vergeben. Haben sie auch irgendwie sind eigentlich gar nicht auf die Monster eingegangen. Also daraus schließe ich, dass das wahrscheinlich erst für Nicht-Österreicher nicht so eine große Rolle spielt, wie die Monster heißen.
Ich glaube, es ist eher verwirrend. Ich glaube, die Namen der Monster, weil die sind, glaube ich, auch in der englischen Ausgabe wirklich das, ja, Pitzel und Hobbankurs. Ja, also ich glaube, das ist sehr schwer für englischen Sprachraum oder generell nicht österreichische Sprachraum wahrscheinlich, da Connections zu finden. Ah ja, das ist das Monster, das ist das Monster. Also gut, es sind alles Monster, passt schon. Ich muss sie alle umbringen.
Draufhauen, fertig. Ja. Aber die waren sehr angetan eigentlich und haben eben auch gesagt, dass es Zelda-like ist. Und man muss halt auch dazu sagen, Zelda gibt es einfach nicht am PC und auch nicht außerhalb von der Nintendo-Welt.
Ja, voll.
Daher füllt das Spiel wahrscheinlich einfach eine Lücke, die ja, nicht gefüllt ist bis jetzt.
Ja, sehr guter Punkt. Ja. Und wenn wir von den Monster reden, vielleicht auch ganz kurz zum Design. Also die Monster selber sind jetzt nicht sonderlich realistisch gestaltet, wie auch das ganze Spiel nicht super fotorealistisch gestaltet ist. Also die Monster sind eigentlich so schwarze Glibbermännchen, die dann mehr oder weniger eine Maske haben und ein bisschen Accessoires sozusagen, die man mit diesen Folklore verbindet.
Ja, das finde ich eigentlich fast schade. Also da hätte ich fast richtige Krampusse cooler gefunden.
Es ist halt, wie soll man sagen, es ist halt kein Gruselspiel. Definitiv nicht, ja.
Es muss jetzt nicht sein, aber du hättest ja auch so einen Cartoon-Comic-zottigen Krampus einfach haben können. Oder
ja. Also am besten einfach die Screenshots ein bisschen anschauen, wie die ausschauen. Ich verstehe, wenn man sagt, das ist jetzt nicht super mein Stil. Generell finde ich die Welten dafür schon ziemlich cool. Also das sagen sie auch selber, ein Team was von 9 Leuten, da kannst du keine fotorealistische Grafik hinstellen, ja. Auch nicht mit Unreal Engine und weiß nicht was. Nicht, wenn du die Welt gestalten musst, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Und deswegen haben sie halt so einen Cartoon-Stil gefunden, den ich eigentlich ganz cool finde. Durchaus Anklänge auch in Richtung Sable und Möbius und so weiter, was man so kennt, aber man kann es auch allgemein einfach als Cell-Shading-Look nennen.
Mir ist es von den Screenshots her, das war ja auch der Punkt, warum ich nicht so richtig Feuer und Flamme war, wie du die ersten Screenshots irgendwie gepostet hast in unserer Gruppe. Mir ist es irgendwie zu spunt irgendwie, also zu...
Es ist sehr expressiv, sagen sie.
Es schaut so aus wie 90er-Jahre-Skianzüge.
Ja, ja, genau. Also genau, jedes dieser Biome hat auch so ein bisschen ein Farbcode, wenn man so will, ja, dass man sie gut auseinanderhalten kann. Und auch die Dungeons sind immer durchaus bunt gehalten. Es sind ja jetzt expressiv. Ich würde mitgehen, das Dorf selber schaut relativ standardmäßig aus. Also aber in dem Dorf hält man sich halt nicht so gameplaymäßig nicht so lange auf. Aber das ist, vielleicht komme ich jetzt eh auch dazu. Also genau, tagsüber ist man eben in diesen Dungeons beschäftigt. Man muss aber nicht in die Dungeons reingehen. Man kann sich auch einfach auf einen schönen Aussichtspunkt setzen und dort den Tag allein verbringen, ohne Monster zu schnetzeln und kriegt dann minimale
Stat-Verbesserungen.
Genau, Stat-Verbesserungen. Natürlich kann man das nicht beliebig oft machen, sondern pro Aussichtspunkt halt einmal und danach sind halt die Verbesserungen nicht mehr so gravierend, beziehungsweise bringen dann so, also man hat generell so einen Status, ich glaube 4 verschiedene Stati, das ist so Entspannung, Unterhaltung, Vertrautheit und noch irgendwas Vierte, was mir jetzt entfällt, was so ein bisschen die Social Stats eher sind, die aber nicht sonderlich wichtig sind. Ja. Genau, also und das kann man eben tagsüber machen. Am Abend ist man dann eben in dem Dorf und dort ist dann die soziale Komponente wichtig.
Ich wollte gerade sagen, es fehlt noch das Persona.
Genau. Weil mit diesen ganzen Leuten, die man so nach und nach kennenlernt, einige von denen sind dann am Abend im Dorf zu treffen. Ja? Sei es jetzt vor der Krampus-Bar oder jetzt eben auf dem, weiß nicht, auf dem Pavillon am Dorfplatz oder in der Konditorei. Je nachdem, das wechselt so ein bisschen durch. Also man kann nicht jeden Tag mit allen reden. Und man muss sich dann sozusagen entscheiden, mit wem man heute den Abend verbringt.
Gibt es ein Zeitlimit? So irgendwie der Urlaub dauert nur 2 Wochen oder so?
Soweit ich weiß nicht. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich dann eben zum Grinden anfange, wenn ich mir denke, okay, wenn ich da jetzt einen Nachmittag bei dem Aussichtspunkt verbringe, dann bringt mir das X und es schadet mir nicht. Ja. Außer die Zeit, die ich halt als Spieler investiere, hat das keinen Nachteil. Das Einzige ist eben, man muss mit der Zeit, also ich fand das ganz cool, ich habe da so ein Interview mit ihnen gelesen oder gesehen, weiß jetzt nicht mehr, wo sie gesagt haben, das Soziale ist sozusagen das Skilltree. Also du kriegst nicht irgendwie Skillpoints, die du dann auf ein Skilltree anwendest, sondern du musst dir überlegen, wie verbringe ich den Abend heute, mit wem? Weil dadurch, dass man die Leute kennenlernt, kriegt man dann Boni oder schaltet überhaupt erst Gameplay-Mechaniken ein. Also zum Beispiel der Fotomodus, da musst du dich mit dem Redakteur unterhalten, der der gar nicht da sein will, aber sein Magazin hat ihn halt nach Hinterberg geschickt, um dort Fotos zu machen. Und dann machst du halt für den Fotos und kriegst halt dann so den Fotomodus, in dem du einen Abend mit ihm verbringst.
Ja? Das finde ich richtig cool, dass du quasi so wirklich Gameplay freischaltest.
Ja.
Durchs Soziale, weil...
Fand ich auch sehr cool,
ja. Bei BioWare, keine Ahnung, red oft genug mit dem und dann hast du eine lieblose Sexszene.
Na, also das sind dann auch so Cutscene-mäßig. Ich hatte zuletzt dieses Sushi-Spiel auch gespielt.
Ja,
Dave. Mit dem Sushi-Bot, wo wir... Na, ja. Dave the Diver auch, aber das meine ich jetzt nicht, sondern man spielt den Sushi-Bot, aber das hat... Der Name entfällt mir jetzt leider.
Octodad?
Nein. Ich muss es jetzt rausfinden. Sushi-Bot. Damn, wie heißt das Ding? Das war auch im Game Pass jetzt. Das hieß irgendwie Little Valley oder irgendwie sowas. Rolling Hills. Make Sushi, Make Friends. Das war eben auch so ein bisschen, du kannst quasi tagsüber mit Leuten reden und so deine Boni aufleveln. Aber das eigentliche Spiel ist eben Sushi verkaufen. Und hier ist es eben so, dass du eben tagsüber Dungeons machst oder halt dich ausruhst und abends mit den Leuten redest oder dich ausruhst. Du kannst auch, das ist glaube ich auch so ein bisschen, es kommt so ein bisschen durch, dass sie glaube ich einfach auch zeigen wollen, achte auf dich, jeder ist ein bisschen anders. Du kannst auch einfach ins Spa gehen, ja, und das bringt dir dann auch Entspannung. Oder ins Kino und manchmal, wenn der richtige Film läuft, dann lernst du halt dann, keine Ahnung, erhöht sich dein magischer Angriff oder sowas, ja. Auch so kleine Stat-Verbesserung. Also du musst nicht immer mit Leuten reden. Aber natürlich, letzten Endes ist das schon so ein bisschen Teil des Spiels, dass du die mit den Leuten nicht anfreundest, mit ihnen Zeit verbringst. Zum Teil bringt das dann auch die Story weiter, ja.
Und kann ich sie dann romancen oder nicht?
Noch nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht Teil des Spiels. Also Romancing ist tatsächlich, glaube ich, hier nicht drin, ja. Würde ich jetzt meinen, soweit ich es gespielt habe. Also wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, von den 25 Dungeons 21 oder so gelöst.
Aber das ist ja das der Hauptgrund, warum man Videospiele spielt.
Zum Romancen.
Diese komplexen Probleme, die Zwischenmenschliches in der echten Welt bietet, auf 3 Dialoge und dann eine lieblose Sexszene reduziert.
Genau, also ohne die Sexszenen findest du das hier auch. Und die Dialoge sind ganz nett und beleuchten eben die unterschiedlichen Leute, ja. Weil die sagen dir dann halt, ja, ich wollte eigentlich... Was gibt's da so, ja? Also ich bin, mein Papa war schon immer der Wirt im Dorf und jetzt muss ich halt auch im Dorf bleiben oder whatever, ja, sowas. Das war jetzt kein Zitat, sondern nur als Beispiel.
Und wachsen sie dir ans Herz?
So ja, ich würde schon meinen, ja. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der, oder mir persönlich, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht super empathisch mit der Hauptfigur. Auch weil die ein bisschen andere Persönlichkeit als ich hat. Also man kann schon steuern, wie man jetzt auf die verschiedenen Dialoge reagiert. Aber im Großen und Ganzen spielt man halt keine Hello Kitty, sondern eine Figur, die eine Geschichte erlebt. Ja. Die eben drauf aus ist, eben also tatsächlich wegen Eskapismus sozusagen in Hinterberg ist und dort eben sich erholen will von ihrer Anwaltskanzlei. Ja.
Ich finde, um wieder auf Pentiment zurückzukommen, das ja eigentlich auch so ein Voralpenspiel ist, um da in seinem Setting zu bleiben.
Ja.
Da sind mir die Figuren halt wirklich ans Herz gewachsen. Das habe ich selten in einem Spiel gehabt, dass ich wirklich nochmal einfach durchs ganze Dorf renne, auch bei den Zeitsprüngen, jedes Mal wieder mit allen rede und schaue, was ist aus denen geworden und so weiter.
Mhm.
Und das habe ich eigentlich selten erlebt, dass mich die Figuren wirklich so überzeugt haben, dass die wirklich so lebendig und echt wirken einerseits und andererseits aber auch nett genug oder interessant genug sind, dass ich wissen will, wie es mit denen nach 10 Jahren weitergegangen ist.
Ja, voll. Aber das ist, glaube ich, da ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, was halt Pentiment auch cool ist, du hast das Gefühl, die Leute haben ihr Leben und du bist nur Beobachter da drin, ja. Und im Dungeons of Hinterberg ist es halt schon, du bist ja ein sehr großer Teil dieser Geschichte und die Hauptfigur, genau.
Also keine Immersive Sim, sondern...
Genau.
Das Spiel dreht sich um dich,
ja.
Ein egozentrisches Weltbild.
Ganz eindeutig, ja, genau. Weil das ist halt das, ja, ich habe es vor kurzem schon gesagt, das spielt schon mit Tourismus- oder Kapitalismuskritik, ja.
Aber hat es auch irgendwie so eine Story im Sinn von, es läuft auf dem Höhepunkt zu und es gibt
schon
einen Bösen und...
Genau, weil nämlich man lernt halt was über diese Magie und was die vielleicht ist oder was die von uns will und dann... entstehen halt im Dorf auch so unterschiedliche Ansichten. Ja, die einen sagen, wir müssen das behalten, koste was du wolle. Und die anderen sagen, hey, die wollen was von uns, vielleicht sollten wir rausfinden, was. Und dann gibt es eben, keine Ahnung, taucht ein Erdbeben auf und ist das jetzt die Magie oder ist das was anderes? Keine Ahnung. Ja, ich will jetzt nicht zu viel von der Story verraten, naja. Aber es gibt eine.
Aber ist sie auch catchy genug, dass man sagt, okay, die ist interessant oder ist die halt, damit es halt auch eine Story gibt? Weil bis es ist jetzt, schon von dem, was du erzählt hast, ist es halt weniger Story-driven und mehr Gameplay-driven.
Ich würde es auf jeden Fall Gameplay-driven nennen, aber es ist schon so, du hast da ein Mystery in Hinterberg und ich persönlich möchte das gerne wissen, was abgeht und die Erklärung dafür haben und wissen, worauf es rausläuft, ja, definitiv. Ob es das Spiel dann auch bieten wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, ich nehme schon an, dass sie da dass es ein Finale geben wird, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Genau.
Was du noch auf einem Screenshot gepostet hast und was ich auch sehr amüsierlich gefunden habe, wo du mich fast so weit gehabt hättest, dass ich das Spiel waren die Items.
Auf das wollte ich jetzt gerade noch raus, genau. Also generell spielt das Spiel sehr viel mit Austriazismen, auch so im Dialog. Aber genau, es gibt dann eben so Snacks, die man sich holen kann. Also zum einen natürlich hast du deine Tränke, die man kennt für Lebens. Aber wenn du einfach so einen Snack nimmst, um die Lebenspunkte aufzufüllen, dann schaut die ein bisschen aus wie eine Leberkiss-Semmel. Also sie heißt zwar Snack oder Sandwich oder so, aber es ist, glaube ich, eine Leberkiss-Semmel. Und noch besser ist halt der Snack, um deine Magiepunkte wieder aufzufüllen. Das ist nämlich die Mana-Schnitte.
Das ist richtig gut.
Das ist richtig cool, ja.
Ich glaube ganz ehrlich, dass einfach die ganze Spielidee, dass die angesoffen irgendwo rumgesessen sind und gesagt haben, hey, Mana-Schnitten sind urgeil, wir sollten ein Spiel drum bauen.
Mana-Schnitten, ja genau. Ja, voll. Na, aber es ist sehr liebevoll gemacht alles. Also du hast dann auch irgendwie was man erkennt als Österreicher, neben den Skihütten stehen dann immer so diese Aufsteller, wo man seine Ski reinschlichten kann. Und dort stehen halt Aufsteller und da sind halt lauter Schwerter reingeschlichtet von den Leuten, die halt gerade Pause machen zwischen zwei Dungeons oder so.
Warum haben die Leute eigentlich Schwerter? Also du spielst ja in der Moderne, oder? Also
ich habe gesehen auf dem
Screenshot, das gibt irgendwie die Gondeln.
Genau.
Und Busse hast du schon gesagt?
Ich glaube einfach aus Stylegründen. Also manche haben auch eine Axt. Und es kommt tatsächlich mal, es wird auch mal eine Schusswaffe, glaube ich, sogar erwähnt. Glaube ich, bin mir jetzt immer ganz sicher, aber ich glaube.
Kann ich eigentlich ihr Outfit von der Luisa irgendwie customizen?
Nein. Also customizen kannst du nur sozusagen die Gear. Also es gibt verschiedene Schwerter. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die optisch anders ausschauen. Also die Figur ist relativ klein. Kann durchaus sein, dass die Schwerter ein bisschen anders ausschauen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Aber du kannst es zumindest, wie soll man sagen, individualisieren. Das ist auch da ein cooles System eigentlich. Du kannst so Slots halt reingeben und du hast auch so ein Amulett und da kannst du auch verschiedene Boni reinhängen. Und mit den Ressourcen, die du durchs Monsterschnetzeln kriegst, kannst du dann die Boni, die dir besonders gut gefallen, schrumpfen, weil wenn du die schrumpfst, dann passen mehr davon in dieses Amulett rein. Also ganz cooles System einfach, so was ich so noch nicht oft gesehen habe.
Ja. Das klingt alles sehr durchdacht und eigentlich ganz cool.
Ja, voll. Also ich bin schon ein bisschen Fan, natürlich auch, weil es ein österreichisches Spiel ist. Ich werde das sehr gern weiterspielen. Ich bin eben gerade in meiner Grind-Phase, dass ich, bevor ich jetzt die letzten Dungeons angehe, möchte ich mit allen Leuten beste Freunde sein, soweit es geht. Möchte alle Aussichtspunkte einmal besucht haben, damit ich alle Stats so weit hochleveln kann, wie das geht, weil ich halt so bin. So spiele ich halt meine Spiele, dass die Vorbereitung eigentlich der Teil ist, der Spaß macht, sodass dann das Dungeon-Lösen relativ easy geht, hoffentlich.
Ja, voll. Ist ja auch legitim. Also so ein quasi Overpowern zum eigenen
genau.
Zur eigenen Erfüllung eigentlich.
Richtig, richtig.
Du solltest Skyrim spielen, habe ich schon mal erwähnt. ich frage mich gerade von dem, was du erzählst, ob das Spiel nicht sogar profitieren wird, zumindest von der Spannung her, wenn du halt nicht unendlich Zeit hättest. Wenn du halt einfach in einem Gameplay entscheiden musst, will ich jetzt auf jeden Turm rauf, rede ich lieber mit dem oder gehe ich halt lieber ins Kino, um den Wert aufzubessern. Also ich glaube, davon wird es fast profitieren. Wenn du sagst, der Urlaub dauert halt nur 2 Wochen und oder von mir aus einen Monat, weil du im Burnout bist. Aber dass du halt nicht alles auf Max drillen kannst.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die EntwicklerInnen wahrscheinlich drüber nachgedacht haben, ob das so abbrennen soll, weil er zählt die Tage hoch, ja. Also du weißt, du bist heute auf Tag 21 oder whatever.
Ja, dann mach dich auf Tag 30 gefasst, wenn sie dann plötzlich sagt, sorry, ich muss das Time fahren.
Also das würde mich sehr überraschen, aber weil sie beschließt natürlich dann, also ohne jetzt zu viel wegzunehmen, aber sie kommt natürlich drauf, dass sie das Leben als Dungeon-Crawler besser gefällt als Anwaltsgehilfin. Und das kommt halt auch so ein bisschen durch. Also falls die EntwicklerInnen zufällig zuhören, mich würde es sehr interessieren, aber ich glaube fast, dass sie das mal angedacht haben und sich vermutlich dagegen entschieden haben. Und ich persönlich bin ihnen sehr dankbar, weil ich als alter FOMO-Haber, ja, ich hätte dann immer das Gefühl, ich verpasse was. Ja. Ich kann nicht, also seien es auch nur Dialoge oder Statpoints, ich verpasse was.
Ja, aber das war ja gerade, also um wieder auf Pentiment zu kommen, das war ja, gerade einer der Reize, dass du dich entscheiden musst, gehe ich auf die Jagd mit dem einen oder gehe ich lieber zu der alten Kräuterhexe?
Definitiv.
Und du weißt, du wirst wichtige Informationen verpassen und dann unschuldige Leute töten.
Ja. Es sind für mich halt zwei Paar Schuhe. Ja. Das eine ist halt ein Dungeon-RPG und das andere ist halt, keine Ahnung, eine Detektivgeschichte.
Ja, das stimmt schon. Aber du könntest halt Spannung insofern aufbauen, dass du halt einfach dich ein bisschen mehr entscheiden musst, wie du das Gameplay aufbaust.
Definitiv, ja.
Also du kannst auch in einigen Rollenspielen jetzt nicht alles unendlich viel leveln, sondern muss sich halt ein bisschen entscheiden, in welche Richtung du...
Na klar, ja. Die Skillpoints sind meistens weniger, als dass man den ganzen Skilltree auffüllen kann. Genau. Aber ich persönlich mag es sehr gern, dass ich mit ein bisschen Grinden quasi alles hochleveln kann.
Du solltest Skyrim spielen.
Ich habe es ja mal angefangen tatsächlich, aber ich bin irgendwie nicht so nicht weit gekommen, warum auch immer. Das nächste Elder Scrolls spiele ich, okay? Machen wir einen Deal. Ja,
kommt erst in 5 Jahren. Also, was ich ja nicht verstehe, ein Freund von uns, den du auch kennst, aber ich glaube, wir haben ihn beide schon lange nicht gesehen, der hat halt, keine Ahnung, bei Skyrim gelevelt und geskillt, bis er einen Dolch gehabt hat mit Stärke 999, wo er mit einem Dolchstoß jeden Drachen von hinten tötet. Nur, da denke ich mir halt, wofür, wenn ich das Spiel halt auch mit einem Schwert Stärke 60 durchspielen kann, und zwar relativ problemlos. Wofür brauche ich diesen einen Dolch, wo ich stundenlang skill, bis ich dort bin?
Ja, gute Frage, kann ich so nicht beantworten. Ich bin da selber so, ich würde wahrscheinlich auch auf den 999 Dolch gehen.
Nee, deswegen heißt das... Frage ja.
Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen wie der Geldcheat bei Sims. Wenn man ihn dann hat, kommt man drauf, es ist gar nicht so lustig, wenn ich einen Drachen mit einem Schlag hinmache. Aber die meisten Spiele erlauben es dir ja nicht so extrem hoch zu overpowern. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Dungeons of Hinterberg werde ich nicht so overpowered sein, dass das irgendwie langweilig wird. Ja. Also Kämpfe gehen schneller, was ich mag, ja, weil ich habe das Gefühl, ich bringe was voran, ja. Aber die Bossfights sind dann meistens dass du eben spezielle Dinge machen musst, damit du durch die Phasen dieser Bosse durchkommst und so weiter. Das ist dann selten verbesserbar, indem ich jetzt mit den Leuten geredet habe und den einen oder anderen Skillpoint jetzt mehr habe, sozusagen, wenn man so will. Also die Bossfights sind dann glaube ich, nahezu ident, ganz egal. Mhm. Aber sonst, wenn ich jetzt underpowered in diese Dungeons reingehe, und ich glaube, du könntest das theoretisch, dann wird es halt sehr schwierig, dass du die Kämpfe alle überlebst. Ja? Wahrscheinlich gibt es genauso die Leute, die sagen, sie wollen underpowered sein und sie wollen, dass die schwierig sind. Klar, sonst wird Elden Ring nicht so viele Spieler abholen. Ja? Ich bin halt ein bisschen anders gestrickt.
Aber kommt es bei den Kämpfen auf die Skills an oder nur auf die Werte? Könnte ich das Spiel theoretisch so Souls-like-mäßig,
ja, ich glaub
weil
schon.
Ich gut bin, auch auf einer Kartoffel mit verbundenen Augen durchspielen?
Ich glaube schon, aber es wird halt super mühsam, weil du musst halt dann jedes von diesen Monstern irgendwie 100-mal treffen, statt nur 5-mal. Ja. Aber es würde, glaube ich, gehen. Also wenn du gut genug beim Ausweichen bist, das kannst du nämlich auch noch, und und dich gut genug bewegst und so weiter, dann glaube ich, gibt es nichts, was dich daran hindert, dass du das auch mit der Kartoffel fertig spielst.
Okay.
Aber das ist halt dann wahrscheinlich, früher oder später sind es dann One-Hit-Kills, ja. Wenn es dich erwischen, bist du tot.
Ja.
Und so, wenn du genug Verteidigung hast oder gute Gear hast, dann hält es halt ein bisschen mehr aus, ja.
Und was ist dein Lieblingsmonster bis jetzt?
Ist schwierig. Ich weiß, welche ich nicht mag, weil sie halt schwieriger sind zu besiegen, ja. Aber das sind so Kobolde, die schießen dann immer so einen einzelnen Energieball auf dich, der dich ein bisschen verfolgt. Und das ist immer schwierig, wenn man gerade mit was anderem beschäftigt ist, muss man dem immer ausweichen. Aber lustig finde ich einfach schon die Haben-Gors, oder wie die heißt, Hoban-Gors, mit dem Kopf. Und die lässt sich auch einigermaßen gut besiegen, wenn man weiß wie. Also das ist schon ganz cool. Aber sonst, Percht ist auch cool. So ein riesen bulliges Ding halt. Mag ich auch ganz gern. Ja, die sind sehr unterschiedlich und machen irgendwie alle auf ihre eigene Art Spaß zu besiegen. Ja. Ich kurz überlegen, was gibt es da sonst noch so? Weil, naja, aber am coolsten, also was mir am meisten Spaß macht, sind tatsächlich diese Angriffsleitern, weil das sind dann immer so Spezialattacken, wenn man so will. Und da kann man dann auch so ein bisschen seine Strategie dran anpassen und das, ja, das damit sich zu spielen, das ist so, macht mir am meisten Spaß in den Kämpfen. Aber sonst, cool. Die Dungeons sind halt auch, ich habe vorher vielleicht nicht genug betont, sind halt Rätsel-Dungeons, ja. Also du musst denken, sind es nicht die komplexesten Rätsel.
Also so ein bisschen wie bei Sable ungefähr.
So, genau, vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht mal, minimal, glaube ich, komplexer. Weniger offen die Levels, also mehr, wenn man so will, schlauchartig, also mehr linear. Aber also so ein bisschen Zelda-Style halt, ja. Kann man sagen. Musst halt da die eine Tür öffnen und da musst halt vorher dann, keine Ahnung. In einem Level musst du zum Beispiel mit deinem Snowboard, wenn man so will, den Parcours halt schaffen.
Okay, also man kann, das wollte ich auch noch fragen, irgendwie so wintersportmäßig rumsliden.
Nicht wirklich, das ist dort die Magiefähigkeit, dass du eben so ein Snowboard hast. Ja. Sonst okay. Bist du zu Fuß unterwegs, aber dort kannst du halt mit den Magiepunkten dann Snowboard fahren. Wobei ich glaube, im Free-Play-Modus hast du, glaube ich, dann unendlich viele Magiepunkte, kannst du dann unendlich Snowboard fahren, wenn du willst. Bist halt ein bisschen schneller. Genau, im Dungeon oder in Kämpfen, sagen wir so, in Kämpfen kannst du nicht unendlich Snowboard fahren, weil sonst könntest du, glaube ich, zu sehr die Leute einfach permanent überfahren damit. Ja. Da wird das immer dann beschränkt, ja.
Okay, ja.
Also von mir gibt es eine Empfehlung, die meisten Leute auf Steam mögen es auch. Ich glaube, das hat irgendwie 93% positiv Bewertung oder so. Also auch ganz gut angekommen. Und ich habe es halt im Game Pass gespielt, da ist es auch drin. Schon von Day One weg. Also es ist jetzt erst vor einem Monat oder so erschienen.
Ja, also ich freue mich auch einfach für das österreichische Team.
Voll.
Dass das einfach gut ankommt. Ich freue mich auch, dass es gelingt, quasi diese österreichische Folklore international zu verkaufen. Dass es nicht ein Nischenprodukt ist, dass die Bergleute spielen und sagen, schau da, da ist meine Stadt, da ist mein Dorf. Ja, hast du nur über Franz gesehen, die haben es eingebaut. Ja, finde ich cool. Und mich persönlich spricht halt erst der Style, also der Grafikstil nicht so ganz an. Mich persönlich spricht auch Zelda nicht so ganz an. Also es ist vielleicht nicht ganz mein Spiel, aber ich hätte hauptsächlich wegen der Mana-Schnitte und der Leberkasse haben schon ziemlich Lust drauf. Ja, mal schauen, vielleicht kaufen. Gibt es das eigentlich auf Steam? Ja,
das gibt es auf Steam. Also Steam und Xboxes ist es, glaube ich, verfügbar. Steam kostet $30.
Ich glaube, ich werde es einfach in einem Sale
oder mal Euro kaufen, halt. Um
unseren Homies ein paar Euro zu geben.
Die freuen sich sicher. Die freuen sich sicher. Yes.
Cool. Jo. Also ich habe jetzt nach deiner Erzählung mega Bock gekriegt auf so Supreme Snowboarding oder so. Also
SSX Tricky. SSX Tricky. Voll.
Ja. Da hat er dann, ich habe die alle nicht mehr gespielt, aber hat er bei den neueren Konsolen dann so Spiele gegeben, wo du einfach einen ganzen Berg hast und quasi. Ja. Du halt willst, drunter düsen kannst und raiden kannst. Und
da gab es, glaube ich, auch eins aus Österreich, glaube ich. Ich glaube, Bonfisch hat da mal eins gemacht.
Und dann halt so Sachen, wo du dann auch mit dem Kühlschrank irgendwo runterbretteln kannst und mit dem Bob und mit dem...
Ja, voll. Ja, Stoked hieß das von Bonfisch. Also das ist, glaube ich, ein Grazer Studio, wenn ich mich nicht täusche. Stoked. Aber es ist auch schon
ein paar Jährchen alt. Irgendwann hat es von Ubisoft gegeben. Ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Hat es vielleicht eher Ride geheißen?
Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Also, wo du wirklich so einen riesigen Alpenberg hast, den du quasi alle Pisten, egal wo du runterbrettelst.
Ja. Das wäre jetzt auch der Eskapismus aus dem Sommer raus. Meinst du Steep vielleicht? Keine Ahnung, ich habe jetzt nur kurz gegoogelt.
Ja, möglich. Ja, voll, das war's.
Genau, aber das war jetzt Dungeons of Hinterberg und wie hieß dein Spiel? Sherlock Holmes?
Sherlock Holmes The Awakened.
Genau. Und David, dort gab's alte Geschichten zu erleben oder alte Geschichte zu erleben, wie man es auch auslegen will. Wenn ihr noch Hinweise habt für ähnliche Folklore-Spiele, hören wir die natürlich sehr gerne. Oder auch, wenn ihr irgendwelche Fragen, Feedback zur Show habt, hören und lesen wir genauso gerne. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben, eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Die Website ist kinofilme.com/eskapoden. Und theoretisch auch uns auf X bzw. Twitter erreichen @eskapoden. Genau, aber sonst für Podcast-Bedürfnisse, also sprich Abos und Reviews, über die wir uns sehr freuen würden, natürlich bei den Plattformen, die einschlägigen sind eh bekannt, Spotify und Apple Podcast. Wenn wir irgendwo fehlen, lasst es uns wissen, dann werden wir auch versuchen, dort reinzukommen. Wir haben natürlich auch einfach einen klassischen RSS-Feed. Wir freuen uns überall, wenn ihr uns dort folgt oder liked oder was auch Klockt. Immer möglich ist. Genau. Interagiert. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr einfach Leuten von uns erzählt. Wenn ihr sagt, hey, euer Podcast, der gefällt mir. Ich sag da meinem Freund, meiner Freundin, whatever. Hey, wenn du mal was über eskapistische Spiele mit Folklorebezug hören willst, hör in die letzte Folge rein. Da freuen wir uns narrisch. Närrisch, wie man auf Österreichisch sagt, gell? Ja, dann vielleicht auch noch ganz kurz. Es wird vielleicht aufgefallen sein, wir haben jetzt tatsächlich, ich glaube, fast eine rekordhaft lange Pause zwischen zwei Folgen gehabt.
Das, ja, aber die haben wir verbracht, indem wir Research betrieben haben.
Richtig, also immer Research, genau. 24/7 immer Research, also sprich gezockt. Nein, also da entschuldigen wir uns dafür, das ist einfach, ja, Urlaubszeit, schlecht vorbereitet, dann Termin finden und für den Termin natürlich auch vorbereitet sein. Das ging sich in letzter Zeit nicht ganz so gut aus und es besteht auch die Gefahr, dass sich das in den nächsten Wochen wiederum schlecht ausgeht. Also wir können jetzt leider nicht mehr ganz versprechen, dass wir unseren sonst üblichen 2-3-Wochen-Rhythmus immer einhalten werden. Wir hoffen, ihr seht es uns nach und freut sich dann umso mehr, wenn mal wieder eine Folge in den Feed kommt. Wir werden jetzt nicht mehr allzu oft drauf eingehen, glaube ich, auf diese Thematik des Release-Zyklus. Ja, ist leider so. Das Leben
regelmäßiger wird.
Bitte, was sagst du?
Kann ja auch wieder mal regelmäßiger
werden. Ja, genau. Irgendwann wird es hoffentlich auch wieder gehen. Vielleicht auch, wenn wir wieder mal eine Serie besprechen, wo dann eh wöchentlich irgendwie was getan werden muss. Aber es ist gar nicht so easy, weil wir machen das ja nicht hauptberuflich. Nicht mal nebenberuflich. Wir machen das als Hobby. Und deswegen, ja, sehen wir es auch nicht ganz so eng, muss man auch, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Wir bemühen uns natürlich hauptsächlich eine hörbare Folge für euch auf die Beine zu stellen. Und da wollen wir natürlich Themen finden, die uns interessieren und die Leute interessieren. Und das ist auch nicht immer ganz leicht, weil oft, klar, wenn man einen Film schaut, dann ist das vielleicht 1,5 Stunden Film schauen und eine Stunde oder so für die Folge vorbereiten. Aber wenn man ein Spiel spielt, sind das Dutzende Stunden. Oder eine Serie schaut, dann ist das auch ein größeres Zeitinvestment. Und das können wir halt leider nicht immer machen, weil dann muss man halt andere Sachen hinten anstellen. Und meine Chefs hören dann nicht so gerne. Ich sage, ich kann heute nicht arbeiten, ich muss podcasten oder so. Habe ich noch nie probiert, aber.
Bei mir ist ehrlicherweise einfach auch das Problem, dass ich jetzt, also gerade jetzt beim Spielen auch, ich hätte es natürlich ganz gern durchgespielt mit Walkthrough, bis wir heute casten. Mhm. Aber ich war die letzten Abende einfach auch immer so müde, dass ich mir gedacht habe, ich kann jetzt noch 20 Minuten Was About to Die schauen. Ich kann aber nicht spielen. Ich kann keinen Controller halten. Es geht einfach nicht.
Manchmal muss man halt auch passiv sich die Unterhaltung holen, den Eskapismus holen, ja.
Und ja.
Ja, aber wir werden sicher wieder ein Thema finden für die nächste Folge. Aber wann die Folge kommen wird und welches Thema das sein wird, Persona steht jetzt 5. noch in den Sternen. Genau, Persona 5 und Skyrim. Ich habe gehört, Skyrim.
Beides in einer Folge, finde ich gut.
Ja, richtig. Ist, glaube ich, wenig Zeitinvestment nötig, oder?
Ja, ich glaube, Persona 5 braucht gleich für die Main Quest 80 Stunden oder so.
Ja, und Skyrim?
Skyrim, glaube ich, kann man. Also ich finde die Bethesda-Spiele, die jetzt nicht unbedingt so story-driven sind, weil die Story eigentlich scheiß belanglos bei allen bis jetzt war.
Auch wieder wahr. Ja. Ich sollte vielleicht mal wieder in Starfield eintauchen. Da ging mir das Inventarmanagement so auf den Geist, dass ich tatsächlich passiert habe, weil das ist wichtig für mich. Inventarmanagement ist sehr wichtig, bei Rollenspielen vor allem.
Also da kann ich mich erinnern, bei Skyrim und auch bei Oblivion, wie es rauskommen ist, ist es von allen Leuten verflucht worden.
Ja.
Aber du kannst bei den Bethesda-Sachen eigentlich immer davon ausgehen, dass ein Jahr später das so geupdatet worden ist, dass man es dann verwenden kann. Genauso bei Witcher 3 war es am Anfang auch so.
Ah, okay. Ja.
Ich glaube, das gehört zum du musst einfach, wenn du ein Rollenspiel entwickelst, die haben da einfach halt so auch so Meetings, Montagmorgen-Meeting, wo dann halt einer sagt, du, sorry, das Inventar ist zu gut, das müssen wir für Day One Release noch ein bisschen geschissener machen.
Was soll man sonst patchen?
Ja, voll.
An der Stelle kann ich auch sagen, Dungeons of Hinterberg, ich habe keinen einzigen Bug erfahren oder gefunden. Also Kudos für so ein kleines Team. Echt cool. Ja, genau, so ist das mit unseren Leben und den Eskapoden. Wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hierhin gehorcht habt, wenn ihr das jetzt noch hört. Und sagen danke fürs Zuhören. Ja. Wir machen es für uns und für euch. Und Jo, auch danke dir, dass du das immer noch mit mir machst. Das machen wir es ja doch schon.
Ebenfalls.
4 Jahre, oder?
Ja, das sehr ist schön. Eskapoden. Also,
richtig, ja.
Wann haben wir begonnen mit Frühstück in Westeros?
3. Season Game of Thrones oder so? Ich müsste jetzt auch nachschauen.
Das muss irgendwie damals 1984
oder so gewesen sein. Genau. Vor dem Internet irgendwann haben wir uns noch
einen Piratensender betrieben.
Ja, genau.
Der DDR gesendet hat.
Willst du noch irgendwas raushauen, wo man dich noch findet im Internet, oder ist das auch eher...
Ich muss leider sagen, ich habe echt auch das Gefühl, ich weiß, ich schimpfe am Ende immer über Social Media, aber ich habe das Gefühl, es wird wirklich tagtäglich schlimmer.
Ja,
also wenn es
nicht gerade besser, nein.
Auf Instagram war bisher immer noch halbwegs okay. Mittlerweile ist Instagram genau dasselbe raue, unfreundliche Arschlochton wie auf allen anderen.
Danke.
Wo sich die Leute angifteln. Also ich weiß echt nicht, wo das hinführen soll, ganz ehrlich. Und ich habe jetzt dann am Donnerstag wieder sondern Feiertagsdienst, wo ich genötigt bin, wichtige Social-Media-Kanäle zu checken. Ich krieg jetzt schon einen Hass auf die Leute. Also, ja, sorry, ich bin momentan nicht available, weil ich eigentlich finde, dass diese ganze Social-Media-Scheiße einfach abgeschafft gehört.
Ganz auch ein fairer Einwand. Also man bringt ja dann, ich meine, bei uns wahrscheinlich nicht mal die Centbeträge, aber theoretisch bringt man ja den Leuten auch Geld, wenn man diese Medien nutzt.
Also gerade bei Twitter oder X vormals Twitter geht es mich so an, dass alle Journalisten sagen, ja, es ist eher scheiße, aber es ist halt eine wichtige Plattform für Journalisten. Dann hört es alle auf damit, dann kann dieser Arsch untergehen mit seiner Scheißplattform und gut ist. Mhm. Aber nein, es müssen alle trotzdem weitermachen, obwohl es alle hassen.
Ja. In dem Sinne, sei noch gesagt, dass ich
auf... Wer an Eskapoden eine E-Mail schreiben.
Ja, bitte. Die lesen wir dann beide und so erreicht man uns. Bitte im netten Ton. Nicht im Twitter-Ton.
Oder Instagram-Ton.
Oder ja, genau. Ich bin theoretisch auch noch auf Twitter und Blue Sky und Mastodon als Mojack zu finden. Und wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Der ist auch auf kinofilme.com/podcast. Genau. Und damit nochmal.
Worüber werden wir sprechen?
Die nächste Folge wird über den neuen M. Night Shyamalan Trap sein.
Cool.
Ja. Und natürlich, wie immer, werden wir auch reden, was wir sonst so geschaut und gespielt haben. Was der Jodan immer ganz gern hört.
Ja, cool.
Ja, aber für heute sagen wir nochmal danke fürs Dabeisein und für unsere Rants anhören. Wir hoffen auch, das macht euch vielleicht ein bisschen Spaß oder ihr hört, keine Ahnung, könnt uns dazu stimmen oder auch nicht, aber ja. Feedback könnt ihr uns ja eine Mail schicken, wie gesagt. Nochmal danke, zum 4. Mal jetzt. Wir verabschieden uns, hoffen, wir hören uns bald wieder, auch wenn wir nicht genau wissen, wann. Aber wir werden wiederkommen und ja. Ciao, ciao, macht es gut.
Ciao, ciao.